Guten Morgen. Wir beenden heute unsere Predigtserie über David, den Mann nach Gottes Herzen. Hinter uns liegt eine biografische und emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir haben uns in den letzten Wochen, 10 Wochen mit dieser Person David beschäftigt und wir könnten noch Monate damit zubringen, wenn wir uns das ganze Leben von David anschauen wollten. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch in der Bibel die Geschichte von David durchzulesen. Es ist beeindruckend, wie da sowohl von Erfolg als auch von Versagen und Niederlage ganz ehrlich berichtet wird. Mein Thema heute als Abschluss lautet: Durch Schuld und Umkehr zu einem veränderten Herzen. Durch Schuld und Umkehr zu einem veränderten Herzen. Nachdem wir uns in den letzten Wochen viele Momente in Davids Leben angeguckt haben, in denen Erfolge und Gottes Zusagen und Gottes Leitung und Glanzlichter, ein toller König, ein toller Leiter, alles mögliche Gute ist passiert, angeschaut haben, ging es letzte Woche hier um den Tiefpunkt in Davids Leben, seinen Ehebruch mit seiner Nachbarin Bathseba, die Ehefrau eines seiner besten Freunde und engsten Vertrauten Uriah, der als Folge davon diese Affäre nicht überlebt hat, wozu David durch einen Auftragsmord gesorgt hat, genau wie viele andere Kämpfer, die das nicht überlebt haben. Ehebruch, Lüge, Intrigen, Auftragsmord, Unehrlichkeit. Und wer das liest und hört, der kommt automatisch zu der Frage: Wie kann das sein? Wie kann dieser Mann, der doch so offensichtlich Gottes Wirken in seinem Leben erlebt hat und die Zusagen hatte und gespürt hat, wie kann der sowas machen? Wie ist der Mann nach Gottes Herzen an diesen Punkt gekommen? Wie passt das zusammen? Und was hat das mit uns zu tun? Ein Ziel dieser Serie war es nämlich, dass wir herausfinden wollten, wie wir zu Männern und Frauen nach Gottes Herzen werden können. So? Ich möchte gerne 3 Punkte heute mit euch angucken. Was hat David getan? Wie hat Gott darauf reagiert? Und was hat das wieder mit David gemacht? Was hat David getan? Wie hat Gott darauf reagiert? Und was hat das mit David gemacht? Und ich glaube, dass es durchaus erlaubt und auch realistisch ist, wenn ihr im Laufe der nächsten 30 Minuten an diesen Punkten, wo ich den Namen David sage, euren eigenen Namen, ich meinen Namen einsetze. Es wird heute sehr konkret. Wie ist es weitergegangen, nachdem er Bathseba zu sich geholt hat und geheiratet hat und sie einen Jungen geboren hat, der aus dieser Affäre entstanden ist? Das 11. Kapitel im 2. Buch Samuel endet mit dem Satz: Aber Gott missfiel, was David getan hat. Gott war nicht einverstanden und gleichzeitig war Gott auch noch nicht fertig mit David. Er möchte David durch seine Schuld hindurch zur Umkehr und zu einem veränderten Herzen führen. Wir hören jetzt, wie es weitergegangen ist aus 2. Samuel 12, die ersten Verse.
Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte: Ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. 2 Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages kam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er den Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigem Zorn aus und rief: So gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David.
Gott konfrontiert David mit seiner eigenen Schuld, und zwar liebevoll, direkt und sehr geschickt, nämlich so, dass David versteht, um was es geht. Nathan, der Prophet, der geistliche Freund und Berater von David, den wir vorher auch schon mal erlebt haben, schildert David einen Rechtsfall, eine Art Parabel, eine emotionale und traurige Geschichte trägt er ihm vor. Und David ist von diesem Rechtsfall sehr, sehr berührt. Das sehen wir an seiner Reaktion. Ich möchte fast sagen, an seiner Überreaktion. David ist durch seine eigene Schuld in seinem eigenen Leben emotional so dünnhäutig und so aus dem Gleichgewicht, dass er als König und Leiter, dem dieser Rechtsfall vorgetragen wird, ernsthaft fordert, für den Diebstahl eines kleinen Lämmchen, zweifelsohne nicht in Ordnung, vierfachen Schadensersatz und die Todesstrafe des Täters zu fordern. Völlig überzogen und völlig ungerecht. Kennt ihr das? Eine Überreaktion bei Fehlern von anderen aufgrund der eigenen Betroffenheit. David tritt hier als König auf und sagt: Solange ich hier in diesem Land regiere, dulde ich hier keine Ungerechtigkeit mit seiner Geschichte. Was erlaubt sich dieser Mann, von dem du da erzählst? Und dann lässt Nathan die Bombe platzen und vier Worte verändern das Leben von David komplett. Du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Deine Distanz, deine innere Distanz, David, die sich schleichend zu Gott immer mehr aufgebaut hat, immer weiter vergrößert hat, die ist die Ursache für diese ganz konkreten Probleme, mit denen du jetzt gerade zu tun hast. Dir sind Macht und Geld und körperliche Zuwendung und Beruf, all die Dinge, von denen du eigentlich weißt, dass sie ein Geschenk von Gott sind, die sind dir wichtiger geworden als Gott selbst. Und glaub mir, das ist zu allen Zeiten immer dasselbe schleichende Muster von Sünde. Irgendetwas oder irgendjemand wird uns wichtiger als Gott. Und Nathan hat hier diese ehrenvolle Aufgabe, David an all das zu erinnern, was Gott ihm schon alles gegeben hatte, und ihm die Konsequenzen mitzuteilen, die sein Handeln haben wird. Warum? Weil Gott in seiner Gnade niemals einfach so über Sünde hinwegsehen kann. Das klingt paradox. Ist das nicht gerade Gnade, über Sünde hinwegsehen? Gott kann in seiner Gnade niemals einfach so über Sünde hinwegsehen. Gnade hat immer irgendwie auch was Ungerechtes. Jemand bekommt etwas, was er nicht verdient hat, und jemand bekommt etwas nicht, was er eigentlich verdient hat. Und hier steigen Leute häufig gedanklich aus an dieser Stelle. Aber dieser maßgeschneiderte Weg führt David dazu, dass er seine Schuld erkennt und dass er seine Schuld bekennt. Und was macht Gott? Er lässt David am Leben. Er sieht über Davids Schuld hinweg. Er vergibt ihm. Wie kann das sein in diesem Fall? Das ist doch unglaublich. Und da ist sie, diese Ungerechtigkeit von Gottes gerechter Gnade. Nochmal, wir haben es hier mit Ehebruch, Lügen, Intrigen, Auftragsmord, Bathseba schwanger, Uriah und die anderen Soldaten getötet, Missbrauch einer Leitungsposition durch den Mann nach Gottes Herzen zu tun. Und Gott lässt ihn am Leben und vergibt ihm. Was ist das für ein Verständnis von Gerechtigkeit? Ich weiß nicht, was du mit David gemacht hättest. Es gab zu dieser Zeit kein Opfer für Ehebruch, um das wieder gut zu machen. Es gab nur die Todesstrafe im Rechtssystem von damals. Das heißt, David wusste nicht, was hier auf ihn zukommt. Mich hat das emotional die letzten Wochen echt herausgefordert. Die ganzen Familien, die hiervon ja auch noch mit betroffen waren. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Und dann ist mir aufgefallen, dass der Apostel Paulus im Neuen Testament ebenfalls sehr intensiv sich mit der Frage nach Gottes Gerechtigkeit auseinandergesetzt und damit gerungen hat. Und ich lese euch zwei Verse aus dem Brief an die Kirche in Rom vor, in Römer 3. Da heißt es, ihn, die Rede ist von Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Wahrscheinlich ist das eine der wichtigsten Bibelstellen, um das Handeln Gottes im Alten Testament wenigstens etwas besser einordnen zu können. Paulus weitet hier unseren Blick. Und ich war plötzlich total überwältigt von der Größe Gottes und seiner Übersicht. Wenn ich diesen Text richtig verstehe, dann bedeutet Gnade, dass der stellvertretende Tod von Jesus Christus am Kreuz Vergebung für alle Menschen möglich macht, die glauben. Die Gnade, von der wir heute auf dieser Seite des Kreuzes, also nach Jesus, profitieren, wenn wir glauben, ist dieselbe Gnade, weil Gott sich nicht verändert, von der auch David und die anderen Glaubenden auf dieser Seite des Kreuzes, also vor Jesus, schon profitiert haben und profitieren können. Und eine kurze Zwischenfrage an dich. Wenn du diese Gnade für dich in Anspruch nehmen möchtest, wie könnten wir sie dann David vorenthalten? Das Opfer von Jesus, der 1000 Jahre nach David gelebt hat, hat auch schon ausgereicht, um Vergebung für David möglich zu machen. Obwohl der davon noch nichts wusste, aber Gott. Und David hat an Gott geglaubt. Und er war gleichzeitig Sünder. Und Glaube reicht aus, um Gnade zu bekommen. Und diese Brille der Gnade, die Gott aufhatte in dem Moment, hatte ihn dazu geführt, sagen zu können, obwohl du schwere Fehler gemacht hast, David, bist du ein Mann nach meinem Herzen. Du lässt dich korrigieren und du glaubst. Das reicht, um meine Gnade zu bekommen. Und trotzdem musst du auch mit den ganz praktischen Konsequenzen aus deinem Handeln klarkommen. Und es ist die gleiche Brille, der Tod von Jesus für unsere Sünden, die es uns ermöglicht, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes zu sein, seine Kinder. Ist das nicht unglaublich? Dieses Konzept ist unglaublich. Der Tod von Jesus ist ein für alle Mal, für alle Zeiten genug für alle, die glauben. Davids Hoffnung ist auch unsere Hoffnung. Gott behandelt unsere Schuld als die Schuld von Jesus, obwohl der unschuldig war. Und sein Tod, der die Strafe für uns, für unsere Schuld war, gibt uns die Sicherheit für Vergebung und Freispruch, weil Gott nicht ungerecht ist und niemals dieselbe Schuld zweimal bestraft. Damit das nicht theoretisch bleibt, gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter. Zur Vergebung gehört Glaube. Und zu Glaube gehören Buße und Umkehr von Schuld und Sünde. Und diese Kombination, die wird tatsächlich dauerhaft dazu führen, dass wir ein verändertes Leben führen können. Egal, wie viel Schuld wir in unserem Leben angehäuft haben. Und das zeigt uns Gott durch dieses bewusst extreme Beispiel von David. Gott tritt nicht in das Leben von David, um ihn zu verdammen, sondern um ihn zu verändern. Setz hier bitte deinen Namen ein. Gott tritt nicht in dein Leben, um dich zu verdammen, sondern um dich zu verändern. Das ist gute Nachricht. Ein Theologe hat gesagt, ich habe das bei den Vorbereitungen gelesen, Gott schickt nicht das Schwert, um David umzubringen, sondern das Skalpell, um den Tumor zu entfernen. Gott sagt, David, wach auf, komm zur Besinnung, kehr um, tu Buße. Das ist Gottes Reaktion auf Davids Schuld. Und jetzt schauen wir uns an, was das mit David gemacht hat. Mitten in dieser Zeit hat David nämlich ein Lied geschrieben, Psalm 51, einen der wenigen Psalmen, von denen wir sowohl Autor als auch die ganz konkrete Situation kennen, in die er geschrieben ist. Und Hummel liest uns jetzt dieses Lied eines Betroffenen vor, ein Gebet eines Mannes, der dazu gezwungen war, mit seiner eigenen Schuld umzugehen. Und wir können davon lernen, wie ein Mensch, der Gott vertraut, mit Versagen und mit Situationen umgehen kann, die menschlich gesehen nicht mehr zu retten und nicht mehr gut zu machen sind. David geht damit um, mit all der Zerstörung, ohne sich selbst dabei zu zerstören. Hört mal zu.
Für den Dirigenten, ein Psalm Davids, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab. Dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet.
Danke. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes reagiert auf sein Versagen. Und ich sehe zwei große Sehnsüchte in diesem Psalm. Im ersten Teil sehe ich die Sehnsucht nach Vergebung und im zweiten Teil sehe ich die Sehnsucht nach Veränderung. Ich will versuchen, euch zu zeigen, was David gemacht hat, damit wir vielleicht sehr konkret von ihm lernen können und auch in manchen Situationen wissen, was wir machen können. Erstens, David wendet sich an Gott. Häufig ist es ja so, dass Schuld zu schlechtem Gewissen führt und schlechtes Gewissen führt in der Folge zu Distanz. Wir drehen uns weg von Gott oder von anderen Menschen. Und das ist es, was bei David hier passiert ist, über einen längeren Zeitraum schleichend. Aber mit der Einsicht durch diese Geschichte von Nathan fängt David an, umzudenken und geht wieder aktiv auf Gott zu. Er spricht den Gott Israels direkt an, den Gott, der schon zu Mose gesagt hat, ich zitiere aus 2. Buch Mose, ich bin der Herr, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Treue und meine Güte sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlungen und Auflehnung, aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wir wissen heute so viel mehr von diesem Gott, als David wusste. Ja, er lässt Schuld nicht ungestraft. Aber ja, Gott hat in seiner Gnade Jesus anstelle von uns bestraft, sodass wir nicht bestraft werden müssen. Das Wissen über Gott, und zwar viel weniger Wissen über Gott, führt David zu Gott, in die Nähe Gottes und nicht weg von Gott. In aller Verzweiflung und Hilflosigkeit wendet David sich an Gott. Menschen sagen, ja gut, würden wir Gott abschaffen, hätten wir auch die ganze Frage nach der Schuld nicht und wir müssten uns da nicht kümmern. Das Problem mit der Schuld, worüber du immer predigst, das hat damit zu tun, dass du so ein religiöser Fanatiker bist. Hätten wir keinen Gott, hätten wir diese Frage gar nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Atheisten, Menschen, die Gott aus ihrem Leben versucht haben zu verbannen, haben interessanterweise trotzdem auch Schuldgefühl und Scham. Warum? Weil Buße nicht ein Teil des Problems ist, sondern ein Teil der Lösung. Menschen werden krank, nicht weil sie ständig Buße tun, sondern weil sie Schuld nicht bekennen. Und Menschen werden frei, wenn sie die Möglichkeit haben, Dinge auszusprechen. Dazu muss ich kein Christ sein, um diese Freiheit zu erleben. Wie macht David das? Zweitens, David bittet um Vergebung und Reinigung. Sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld von mir ab, reinige mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es ist angemessen, das immer wieder zu tun, weil wir eigentlich und uneigentlich Gott jeden Tag Grund geben, uns zu verurteilen. Johannes, ein anderer Autor im Neuen Testament, hat auch dazu was geschrieben. Ich lese aus 1. Johannes 1, zwei Verse. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott freut sich darüber, wenn wir ihn immer wieder nach der Gnade fragen und um Vergebung bitten, die er möglich gemacht hat. Er leidet noch viel mehr unter der Schuld dieser Welt, als wir das tun. Und Buße und Umkehr und Vergebung ist keine einmalige Sache, eventuell am Anfang des Glaubens, sondern ist ein immer wiederkehrendes Motiv auf dem Weg des Glaubens. Wann hast du so eine Unterhaltung zum letzten Mal mit Gott geführt? Drittens, David benennt und bekennt sehr konkret seine Schuld. Kennst du die Dauerschleife im Kopf? Ich kenne sie von mir, wenn ich weiß, ich habe irgendwo Bockmist gebaut. Und ich denke daran beim Einschlafen und ich denke daran beim Wachwerden und ich denke daran während der Zeit, wo ich wach liege. Und es geht einfach nicht von alleine weg. Versetzt euch mal kurz in Davids Situation hier. Welche Schuldgefühle muss der gehabt haben? Und er sagt, meine Vergehen und meine Sünde sind mir ständig vor Augen. Ich habe gestern Morgen von einem Unfall gelesen in Süddeutschland, wo ein 47-jähriger Mann mit dem Auto eine 54-jährige Großmutter mit einem neugeborenen Säugling überfahren hat, beide tot. Das könnte sein Satz sein. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und es muss nicht mal so was Großes sein. Aber es gibt diese Momente, wo wir wissen, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und dann kommt eine komplett sonderbare Aussage auf den ersten Blick. David geht weiter und sagt, gegen dich alleine, Gott, habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Und ich dachte so, Moment, David. Wie gegen Gott alleine? Was ist denn mit Bathseba? Was ist denn mit Uriah? Was ist denn mit den anderen Soldaten? Was ist denn mit all denen, die du mit da reingezogen hast? Machst du es hier nicht ein bisschen einfach? Und dann musste ich da lange drauf rumkauen. Ja, die alle haben unter Davids Handeln gelitten, enorm gelitten. Aber David erinnert uns hier an den Kern von Sünde. Sünde ist per Definition zuerst immer gegen Gott gerichtet, ob uns das bewusst ist oder nicht. Schuld und Versagen im menschlichen Miteinander sind die Folgen, die sichtbaren Folgen dieser gestörten und distanzierten Beziehung zu Gott. Aber diese gestörte Beziehung zu Gott hat immer Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Das ist das Wesen von Sünde. Gestörte Beziehung zu Gott und die Auswirkungen in gestörten Beziehungen zu anderen und unterschiedlich heftige Symptome, die dann deutlich werden. Deswegen ist Schuld auch nie nur auf der zwischenmenschlichen Ebene zu klären, sondern echte Vergebung läuft immer den Weg oder den Umweg oder den richtigen Weg über Gott. In den letzten beiden Wochen hatte ich 3 Gespräche mit Menschen, die mir gesagt haben, dass sie beim besten Willen mit dem Gott des Alten Testaments nichts anfangen können. An so einen Gott möchte ich gar nicht glauben. Zitat Ende bei allen 3. Und das fand ich sehr spannend und interessant. Und auf meine Nachfrage, warum, haben alle 3 auch eine ähnliche Antwort gegeben. Nämlich, es fühlt sich für mich nicht gut an, wie Gott da handelt. Mein Herz sagt mir etwas anderes. Alle 3. Und ich kann dieses Anliegen verstehen. Was wir aber konsequenterweise damit machen, wenn wir das ernst nehmen, diese Aussage, ist, unser eigenes Gefühl und unser eigenes Herz zum Maßstab, zum objektiven und alleinigen Maßstab für richtig oder falsch zu machen. Und damit über Gott zu stellen, der genau das für sich in Anspruch nimmt. Und ob das wirklich besser ist, wage ich zu bezweifeln. Ich schätze, und das ist eine steile These, Adolf Hitler ist bei dem, was er getan hat, seinem Herzen gefolgt. Mein Herz sagt, das war total falsch. Was ist jetzt richtig und was ist falsch, wenn beide dem Herzen folgen? Es braucht einen objektiven Maßstab für richtig und falsch. Und David sagt hier, Gott, du bist im Recht mit deinem Urteil. Was du sagst und was du für richtig und für falsch hältst, ist der Maßstab. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Das ist das, was David hier sagt. Und an diesem Spruch muss sich unser Leben auch messen. David weiß sehr genau, dass in seiner konkreten Situation sein Gefühl kein guter Ratgeber war. Und er erinnert uns daran, Gottes Maßstab anzuerkennen. Und er lässt plötzlich alle Ja-Aber-Argumente stecken. Es waren nicht die Umstände. Ja, warum musste die denn ausgerechnet um diese Zeit da baden? Er sucht keine Ausreden mehr, sondern er versteht, Vers 7, wir Menschen, wir werden nicht zu Sündern, sondern wir sind Sünder. Und wir werden schuldig. Und die Realität ist, so wie David, ist jeder Mensch potenziell zu allem fähig, weil wir alle ein viel tiefer liegendes Problem haben. Was wir sehen, sind nur die Symptome. Und ich weiß, ich werde E-Mails bekommen, die mir widersprechen. Ihr werdet eine Mitteilung bekommen, ich bin im Urlaub. Ich bin vorsichtig mit der Aussage, sowas könnte mir nicht passieren. Ich bin vorsichtig mit der Aussage, sowas könnte mir nicht passieren. Ich wette, David hat das ein paar Tage vorher, hätte er das auch noch gesagt. Und Menschen behaupten ja auch immer mal wieder in Gesprächen, dass Glaube was für Bedürftige ist, für Schwache, für Alte. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der fragt Gott nach Veränderung seines Herzens. Und für diese Ehrlichkeit, da braucht es keine Schwäche, da braucht es Mut und Charakterstärke. Er fragt nicht nach Geboten und nicht nach Regeln und nicht nach Tipps. Er bittet Gott um Herzensveränderung, um einen Neustart. Dieser König zeigt echte Reue. Und diese Schwäche jetzt gegenüber seinem Volk, die zeigt seine Stärke und die immer wieder stärker werdende Beziehung zu Gott. Und das bildet die Grundlage für Gottes gnädiges Handeln in seinem Leben. Und dann zeigt er ab Vers 12 die Sehnsucht nach Veränderung. Und dazu noch kurz. Erschaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Schick mich nicht aus deiner Nähe. Lass mich wieder Freude erleben. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Und ich will in Zukunft meine Erfahrungen benutzen, um denen zu helfen, die ähnliche Situationen durchmachen. Ich will dich loben. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt. David sehnt sich nach einem Leben der Anbetung. Er will nicht mehr länger diese Distanz zu Gott. Das Wort erschaffe in mir Gott ein reines Herz ist das gleiche Wort, was in der Bibel ganz am Anfang benutzt wird, als davon die Rede ist, dass Gott die Erde erschafft. Ganz neu, wieder gut, Reset drücken. Was würde wohl passieren, wenn das unser tägliches Gebet wäre? Es gibt in unserer Kirche einen Bereich, der heißt seit kurzem unter vier Augen. Der Bereich Seelsorge. Und dieser Bereich bietet Zeit und Kompetenz und offene Ohren für deine Anliegen. Die, die dich freuen und die, die dich belasten. Die, wo du keine Orientierung hast, die, wo du einfach mal jemanden brauchst. Das ist vielleicht ein Ort, wo etwas, was jetzt hochkommt, aufgefangen werden kann. Bitte nutzt das. Wir machen das, damit es zu Veränderung führt. David ist am Tiefpunkt seines Lebens. Interessanterweise denkt er nicht darüber nach, als König zurückzutreten. Er stiehlt sich auch nicht aus der Verantwortung. Er schiebt es nicht auf seine Situation oder auf seine Umstände. Er bittet Gott darum, dass der wieder seinen Mund öffnet, damit David Gottes Ruhm verkündigen kann. Wer bitte will David noch zuhören? Aber das zeigt seine Stärke und das macht er. Er sehnt sich danach, Menschen zu helfen, die schuldig geworden sind. Hier ist nicht die Sehnsucht nach dem Rücktritt, sondern die nach einem Neuanfang mit Gott. Seht ihr, wie sehr tiefe Buße zu absoluter Freude und Motivation und Begeisterung führen kann. Woher kommt deine Traurigkeit, deine Niedergeschlagenheit, deine was auch immer? Hat sich vielleicht eine Distanz zu Gott aufgebaut? Sind dir andere Dinge wichtiger als Gott? Es könnte ein Hinweis sein. Was ist es? Und wenn dir was auffällt, dann benenn es. Ist euch aufgefallen, dass es in diesem Psalm eigentlich gar nicht so sehr um eine konkrete Sünde geht? Obwohl es einen konkreten Anlass gegeben hat, ist der Psalm sehr allgemein und nicht auf ein Problem, schon gar nicht auf ein sexuelles Problem zugespitzt. Warum? Weil Schuld ein allgemeines Dauerthema ist. Obwohl David der Auslöser war, ist der Psalm in das Liederbuch für die Kirche aufgenommen worden. Warum? Weil Schuld uns alle betrifft. Sünde kann man nicht durch Anweisungen bekämpfen. Vielleicht hätten wir von Gott erwartet, dass er zu David sagt, okay, ich lasse es nochmal bei einer Verwarnung, wenn du dich ab jetzt im Griff hast. Gelbe Karte. Ganz ehrlich, wie lange funktioniert das bei dir? Vielleicht, wenn du genug Angst vor den Konsequenzen hast, eine Zeit lang. Aber nicht dauerhaft. Sünde fängt im Herzen an und deswegen muss auch die Lösung am Herzen ansetzen. Um Gottes Liebe und seine Vergebung in der ganzen Tiefe zu verstehen, müssen wir auch die Tiefe unserer Schuld in ihrer ganzen Dimension verstehen. David hat hier nicht nur Gottes Gebote gebrochen. David wird bewusst, dass er das Herz des gnädigen Gottes gebrochen hat. Und er füllt jetzt sein Herz wieder mit der Liebe Gottes. Er hat erkannt, dass Sünde die Liebe Gottes in Frage stellt. Und er fängt an, Sünde, die das tut, zu hassen und zu lassen. Und zwar nicht nur, weil er die Konsequenzen befürchtet. Wisst ihr, warum wir in jedem Gottesdienst ein Bekenntnis sprechen gemeinsam? Weil es notwendig ist. Und wisst ihr, warum wir in jedem Gottesdienst eine Anbetungszeit haben? Weil es angemessen ist. Die Basis für Davids Ehebruch war sein Beziehungsbruch mit Gott. Er versucht, seine innere Distanz zu Gott durch Sex auszugleichen. Und es hat nicht funktioniert. Und es wird auch nicht mit Geld funktionieren. Und es wird auch nicht mit Arbeit funktionieren. Und es wird auch nicht mit Yoga funktionieren. Und es wird auch nicht mit gar nichts funktionieren. Das funktioniert nur mit Buße und Umkehr und Gottes Liebe selbst. David wollte die Nähe dieser Frau, weil er die Nähe Gottes vergessen hatte oder vernachlässigt hatte. Und David wollte Sex, weil er Gottes Liebe aus den Augen verloren hat. Und ich möchte uns heute konkret herausfordern, konkrete Schritte zu machen. Nimm gerne Gespräch in Anspruch, wenn irgendwas aufgeploppt ist. Welche Leere empfindest du? Und wie versuchst du sie zu füllen? Bitte Gott um Vergebung. Wende dich direkt an ihn. Er wartet. Bitte andere um Vergebung. Jetzt gleich, beim Abendmahl, vorher. Füll dein Herz neu mit Gottes Liebe durch Anbetung. Die Erinnerung an Gott und das, was er für dich getan hat. Und benutze Davids Worte und mach sie zu deinen Worten. Bete diesen Psalm. In Johannes 8 ist von einer Begegnung zwischen Jesus und einer Ehebrecherin, einem weiblichen David, berichtet. Und diese Frau hat versucht, ihre Leere mit Männern und mit Sex zu füllen, ohne Erfolg. Und sie wird angeklagt und sie wird vor Jesus geschleppt und die Menschen sagen, sie hat's getan. Und Jesus antwortet, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle gehen weg. Und dann sagt Jesus einen ganz entscheidenden Satz. Ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt geh und sündige nicht mehr. Hört ihr das? Jesus sagt nicht, wenn du dich anstrengst, bekommst du noch eine zweite Chance von mir. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und jetzt geh und sündige nicht mehr. Nicht andersrum. Wenn du nicht mehr sündigst, verurteile ich dich nicht. Jesus sagt hier, ich habe deine Verurteilung auf mich genommen und deshalb kannst du gehen und aufhören zu sündigen. Nehmt diesen Satz bitte mit. Jesus sagt, ich habe deine Verurteilung auf mich genommen, deshalb kannst du gehen und aufhören zu sündigen. Das ist Gnade. Das ist die Basis für dauerhafte Veränderung und Erneuerung. Für David und für diese Frau und für dich und für mich. Und wer das erlebt, da kommt Freude auf und Frieden und Freiheit und Begeisterung und Motivation. Motivation dafür, dass andere das auch erleben, diese Befreiung. Und ich wünsche mir und dir immer wieder diese Freiheit durch Veränderung und Vergebung. Und ich glaube, je tiefer die Buße, desto größer ist die Freude. Und ich freue mich drauf, da noch ganz viel mit euch zusammen zu erleben.